zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, vielen herzlichen Dank. Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen lädiert, aber mein Kopf nicht, ja, noch nicht. Ich denke, dass das, was du uns erzählt hast, dem Schelling sehr gefallen hätte.
Ja?
Ja, weil du diesen Grundgedanken des Feldes, wie du es genannt hast, den hat er schon als 18-Jähriger, als er den Platon interpretierte, den Timaios, notiert. Er hat einen Text geschrieben mit 18, den nannte er Timaeus, herausgegeben wurde der Text von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Einer der Mitarbeiter, die beteiligt waren, sitzt hier, mein Kollege Willi Jakobs. Dieser Text stammt von einem 18-Jährigen, der auf ganz eigene Weise die Entstehung des Kosmos, die Platon im Timaios beschreibt, in seiner Sprache, in seiner rein rationalen Sprache darstellt. Und da ist dieser Feldgedanke, den du erzählt hast, eigentlich das A und O. Warum? Weil er ist der Meinung, man könnte sagen, im Bild gesprochen, es ist nicht so wie mit dem Urknall, der nun plötzlich entsteht und alles ist groß und breit und so weiter, sondern die Wirklichkeit ist da und zwar unbegrenzt, unbestimmt, anfanglos, kein Anfang. Und dann erst wird alles. Deswegen vom Werden zum Sein. Also das ist, glaube ich, ein ganz wunderbarer Gedanke, den du da entwickelt hast. Ein anderer Gedanke, den du natürlich auch sehr gut dargestellt hast, ist die Begrifflichkeit, das A priori, dass erst das Denken kommt und dann die Beobachtung. Aber ist es nicht für dich als Physiker etwas befremdlich, wenn Schelling der Meinung ist, dass die Materie unsichtbar ist?
Naja, also ich meine, wir haben ja verschiedene Versuche in der Auseinandersetzung zwischen den Rationalisten und den Empiristen, die immer wieder, wo die einen sagen, das reine Denken reicht und die anderen sagen, nee, im Gegenteil, ich muss direkte Erfahrungen machen. Insofern ist es für mich als Naturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts oder jetzt des 21. Jahrhunderts eigentlich ein interessanter Rückblick, für was ich mich entscheiden würde. Denn es ist ja nicht so, dass dieser Streit wirklich verschwunden wäre. Er ist natürlich insofern verschwunden, als das klar ist, dass nur das Wechselspiel von beiden wirkliche Erkenntnis bringt, in dem Sinne, dass ich mir über etwas sicher sein kann. Aber auf der anderen Seite, wenn wir uns anschauen, wie die Bewertung zum Beispiel ist von theoretischem Wissen im Vergleich zu praktischem Wissen, dann ist heute das theoretische Wissen immer noch nach dem Motto, da muss man sich keine Finger schmutzig machen, wird immer noch höher eingesetzt. Und in vielen öffentlichen Debatten wird über Theorien so gesprochen, als seien sie wahr. Aber dabei sind sie natürlich überhaupt erst dann interessant, wenn sie durch irgendein Experiment oder eine Beobachtung da tatsächlich in ihrer Prognostik auch bestätigt werden. Das wird oft vergessen. Also insofern würde ich trotzdem sagen, dass Schelling mit seinen Gedanken ja interessant, also wenn der heute da wäre, der könnte interessante Wissenschaftsanträge schreiben. Weil der Gedanke, die er entwickelt, liefert ja ein ganzes Arbeitsfeld oder viele verschiedene Arbeitsfelder, wo man diese großen Rahmenbedingungen mal unter die Lupe nehmen kann. Und ich halte es eher heutzutage nach wie vor für ein Problem, dass man zum Beispiel bei Forschungsgesellschaften mit solchen großen, vielleicht auch interdisziplinären Projekten viel, viel größere Schwierigkeiten hat, Geld zu bekommen, als bei solchen, wo man eben im Detail sehr fachspezifisch, sehr methodisch auch spezifisch eben Geld beantragt. Es ist immer noch nicht klar und es ist immer noch nicht offen und klar genug, dass interdisziplinär und transdisziplinär, wenn man diesen großen Themen entgegenkommen will, überhaupt intellektuell, dass das die unbedingte Voraussetzung ist. Ich glaube, Schelling wäre da genau der Richtige. Ja.
Wir haben ja am Anfang gehört, bei der Einführung, dass er mit 23 in Jena Professor wurde.
Boah, ja.
Natürlich gesponsert von Goethe. Und zunächst mal von Schiller oder von Goethe. Und der Text, der eigentlich ihn empfahl, sein eigener Text, hat den Titel Weltseele, die Weltseele.
Ja. Was hat er denn da gemeint?
Beschreibt er dann, dass er aus der höheren Physik heraus diesen Text geschrieben hat. Und man muss natürlich gucken, was meint er denn mit Weltseele?
Ja.
Er sagt, die Vernunft die natürlich auch unsichtbar ist, die kann die Wirklichkeit nicht allein schaffen. Sie braucht dazu die Seele. Und die Verbindung zwischen Vernunft und Seele, das ist die Weltseele und das ist das, was wir dann sehen. Das heißt, es findet dann so eine Art von Begrenzungsprozess statt, der dann dazu führt, dass auch die Sichtbarkeit hergestellt ist. Ja. Dann materialisiert sich so quasi die Verbindung von Vernunft und Seele.
Offenbar war Schelling ja ein richtiger Gigant. Also wenn man so hört, was er alles für Posten gehabt hat, dann war er ja auch wirklich, muss ja unglaublich einflussreich gewesen sein. Nicht nur in seinem direkten Vorlesungskreis, wo diese ganzen Personen, Persönlichkeiten, die ja später groß geworden sind, waren, sondern auch in dem sich ja gerade entwickelten Wissenschaftsbetrieb. Wie stand er denn zu den empirischen Wissenschaften oder gar zur Mathematik als Strukturwissenschaft? Wie stand er denn dazu?
Also er hat Physik und Mathematik gehört. Ja. Also er hat das auch studiert. Jedenfalls auf dem Niveau der Zeit. Also er war im Bilde. Also er war nicht jemand, der nur fantasiert hat. Und das ist natürlich etwas, was später, so im späteren 19. Jahrhundert, nicht mehr so richtig sichtbar war, weil die Leute dachten, meine Güte, der redet ja von Unsichtbarem. Ja. Woher weiß der denn das? Ja. Und wie kommt denn so quasi die Weltseele überhaupt zustande? Das heißt, es waren befremdliche Begriffe. Aber zu der Zeit, als er das geschrieben hat, war er absolut auf dem Niveau der Zeit. Ja. Und der von dir erwähnte Ritter, der wusste natürlich, wovon Schelling redet. Also als der Ritter dieses Ultraviolett entdeckt hat. Übrigens auf der Basis einer falschen These von Goethe. Also Goethe hatte eine falsche These, weil Goethe so eine Art von Alternativ-Spektralanalyse gemacht hat. Und an deren Ende war dann Ultraviolett.
Ja, ja.
Aber zurück zu Schelling. Also Schelling war absolut im Bilde, aber es fand dann eben eine Entwicklung statt, die dazu führte, dass die Physiker ihn nicht mehr verstanden haben. Die Mathematiker, die hätten ihn weiterhin verstanden, weil die arbeiten ja auch im Unsichtbaren. Aber die Physiker nicht mehr, weil die Experimentalphysik dann halt einfach vorrangig geworden hat. Ja. Und dann war er plötzlich jemand, der nicht mehr verständlich war. Aber ich würde sagen, er hätte zumindest das, was du vorgetragen hast, als Bestätigung seiner Überlegungen
verstanden. Ja, ich meine, so ist es natürlich auch von mir formuliert worden. Man kann ihm eigentlich ja nur zustimmen, weil ich habe das ja auch angedeutet an einer Stelle, der Weg hin zum nicht unmittelbar Sichtbaren, also noch nicht mal Greifbaren, der wurde ja in den Naturwissenschaften durchaus ja gerade in der Physik ja allmählich immer deutlicher und deutlicher beschritten. Ich meine, weiß hier jemand im Saal, was eine elektromagnetische Welle ist? Also ich kann es ausrechnen. Aber die Vorstellung, dass das Vakuum schwingt und ich dann höre, was, wann, wo soll ich hin? Ja, ist doch aberwitzig. Denn womit wir umgehen könnten, wäre, wenn wir irgendein Medium hätten wie Wasser. Und wir würden hätten so einen Stock und würden dann so Wellen anregen und die würden dann irgendwo hinkommen und der andere hätte auch einen Stock und würde dann feststellen, ach, das meinst du. Das sind Wellenformen, mit denen wir was anfangen können. Dafür haben wir eine Form der Anschauung. Aber elektromagnetische Wellen? Bitteschön, was soll denn das sein? Was für Felder sind denn das? Schon das Gravitationsfeld. Was hält denn bitteschön die Planeten an der Sonne fest? Sind doch keine Gummibänder da und so weiter. Also gerade der Weg hin zum Unsichtbaren ist ja, und das ist ja das, was ich versucht habe zu sagen, zum Abstrakten. Und dann mit letztendlich immer zur Mathematik, weil wir ja quantitativ sind. Und ich würde ja immer sagen, dass Philosophie und Mathematik sehr nah beieinander sind, weil beide sind Strukturwissenschaften, die sich mit Denkstruktur beschäftigen. Sie sind keine Realwissenschaften. Umso erstaunlicher, oder was mich immer erstaunt ist, wenn Philosophen beginnen, in einer Strukturwissenschaft so zu tun, als könnten sie tatsächlich, sagen wir mal, deutlich mehr über die Wirklichkeit aussagen als die Wissenschaften, die sich mit Wirklichkeit befassen.
Ja, ja? Du hast völlig recht. Ja.
Also das kann ich gar nicht nachvollziehen. Wo denn da der, sagen wir mal, wo da der Quell herkommen soll, als das, was die Wirklichkeitswissenschaften machen. Ja.
Du hast übrigens auf einen wichtigen Punkt hingewiesen, den auch Schelling uns überhaupt bewusst gemacht hat, nämlich den Zerfall der Natur. Gegen den Schelling gekämpft hat. Es gab natürlich damals schon den Materialismus, also das ist quasi die Differenz zwischen dem Organischen und dem Mechanischen. Und das hat er bekämpft. Das heißt, er hat schon sehr früh gesehen, dass dieser Zerfall der Naturvorstellung schlecht ist für das Begreifen der Natur. Mhm. Und du hast mit Recht darauf hingewiesen, dass das revidiert werden muss. Mhm. Wir haben ja eigentlich die Physik, die Chemie, die Biologie und wir tun so, als seien das alles Fächer der Natur. Aber was ist die Natur?
Ja, ja. Nicht? Ja. Also gerade so jemand, der Alexander von Humboldt war ja offenbar in seinen Vorlesungen, Humboldt gilt ja als wirklich als der erste richtige Ökologe, der ja sofort verstanden hat, wenn hier was austrocknet, dann hat das was damit zu tun, dass eben die Wälder abgeholzt worden sind. Also dass die Verluste sind klar und Humboldt war ja ein Irrer, was er alles getan hat, um gewisse Dinge eben empirisch festzumachen. Er hatte sein Thermometer dabei und hat es in den Sand jeder Insel gezimmert, wo er in Südamerika unterwegs war. Er hat sich mit Zitteraalen teilweise ja ganz erheblich verletzt und hat aber damit natürlich ein Bild von Natur bekommen, was dem von Schelling auf hochgradig interessante Weise ja sehr entspricht, aber basierend auf wirklich impliziten Erfahrungen. Also Humboldt war auf dem Berg, Humboldt war auf dem Fluss, hat sich stechen lassen, hat sich mit den also er hat ja wirklich alles das, was er über Natur wissen wollte, selbst erfahren. Und plus noch der wissenschaftlichen Arbeit, um dann festzustellen, oha, hier passieren Dinge, die können wir gar nicht gut finden. Und Humboldt war, glaube ich, der Erste, der über planetare Gesundheit gesprochen hat. Wenn es dem Planeten schlecht geht, dann werden wir darunter zu leiden haben. Und insofern bin ich mir ganz sicher, dass die Gedanken über dieses Organische, über dieses Zusammendenken, dieser holistische Blickwinkel, den Schelling hatte, der muss ganz früh auf sehr fruchtbaren Boden bei vielen Leuten da gefallen sein. Ich glaube, die haben intuitiv gemerkt, das ist ganz wichtig. Aber was gefehlt hat und was natürlich heute zur Verfügung steht, sind die ganzen Einzelteile, die man in dieses holistische Bild einbauen kann. Ja. Und deswegen sage ich, dass es heute wichtiger denn je ist, praktisch Schelling zu denken. Und denn das andere haben wir inzwischen schon so sehr auf die Spitze getrieben, dass wir vor lauter Bäumen gewissermaßen den Wald nicht mehr sehen.
Du bist ja ein großer Verehrer des Forschungsgebiets der Ökologie und arbeitest da auch vorne mit und versuchst auch die Politik zu beraten, mit unterschiedlichen Erfolgen. Könntest du mal ganz kurz noch beschreiben, wie wichtig die Fusion dieser Teile der Naturvorstellung zu einem Ganzen ist, damit die Ökologie auch fruchtbar wird?
Also ganz haben Sie Zeit? Also ein paar, um es mit meinem Lieblingsschriftsteller Theodor Fontane zu sagen, das ist ein zu weites Feld, hätte ich fast gesagt. Naja, also es ist natürlich klar, dass in dem Moment, wo man sich sozusagen mit den Elementen beschäftigt, also sagen wir erstmal mit Land, Luft und also Erde, Luft und Wasser, dann wird schon klar, dass die Kreisläufe es vor allen Dingen sind, die uns unruhig machen sollten. Das heißt, wir machen eine Beobachtung in einem Feld, schauen aber nicht auf das andere. Interessant wird es, wenn man mal so einen Schritt zurückgeht und feststellt, aha, wenn hier das Eis schmilzt, dann werden wir also in absehbarer Zeit, das war das, was ich in diesem einen, in einer Bemerkung andeutete, wovon ich überhaupt nichts gewusst habe, wenn der Meeresspiegel steigt, wird der Erdkörper davon zusammengedrückt, weil das Wasser hat Gewicht sozusagen. Das ist eine Sache. Wenn die Eisschilde schmelzen in der Arktis, dann wissen natürlich alle, das arktische Eis liegt schon im Wasser und wenn das schmilzt, steigt der Pegel nicht. Aber aus dem weißen Eis wird dunkles Wasser. Und wenn ich also den nächsten gedanklichen Schritt mache, so praktisch in Form eines gedanklichen Schachspiels, was passiert denn, wenn ich das mache, dann passiert das und was für Konsequenzen hat denn das dann? Dann muss ich eben ganz unterschiedliche Bereiche der Naturwissenschaften verwenden und muss nachfragen, was bedeutet es denn, wenn jetzt immer mehr und mehr Temperatur da ist, zum Beispiel für das Pflanzenwachstum? Viele werden sagen, CO2, viel CO2 in der Luft ist gut fürs Pflanzenwachstum, hervorragend. Blöd ist es nur, dass eben dann, wenn diese Wirkung Wirkung zustande kommt, dass es auch als Treibhausgas wirkt und vor allen Dingen für Jahrhunderte nicht aus der Atmosphäre verschwindet. Das ist das Know-how von der Atmosphärenforschung. Dann habe ich natürlich einen Heizmechanismus da drin. Und so siehst du, dass eben hier nicht nur die Physik als Grundlage dieser Naturwissenschaften wichtig ist, chemische Prozesse werden wichtig. Was macht das Wasser in der Luft? Was macht das Methan da? Die Biologie natürlich. Gibt es naturbelassene oder gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel CO2 aus der Atmosphäre zu holen durch Aufforstung? Das heißt, alles das, was wir an Handlungsrepertoire zur Verfügung haben, das können wir überhaupt nur dann voll entfalten, wenn uns klar wird, dass diese naturwissenschaftlichen Erkenntnisse praktisch so ein riesiges Pendel sind, das sich gegenseitig anstößt, stabilisiert oder eben auch vollkommen destabilisiert. Und insofern ist eben diese fächerübergreifende Forschung, die ist unmittelbar. Man kann es banalisieren auf solche Jäger-Opfer-Geschichten und so weiter. Das sind dann so Volterra-Gleichgewichte, wo es rauf und runter geht. Man kann sich aber auch die Frage stellen, wie kommen Massenaussterben zustande bis hin dazu, dass man soziale Veränderungen nicht nur auf soziale Gründe baut, wenn es um uns Menschen geht, sondern dass es sehr wohl auch Naturgründe geben kann für Menschen, ihre Sozialordnung zu verändern oder ihren Ort zu verändern. Stichwort Migration in andere Gebiete. Und wir sehen ja ganz deutlich, dass heutzutage Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften praktisch alle zusammen an dem Sinn, was angesprochen worden ist unter dem Begriff des Anthropozäns. Also das Erdzeitalter, das durch uns geprägt wurde. Und ich kann mir wirklich kaum bessere Begleiter vorstellen, die immer wieder auch zur Vorsicht mahnen, wenn es um die Empfindlichkeit von Natur geht, als Philosophinnen und Philosophen, die sich in der Umweltethik immer wieder auch mahnend äußern und sagen, so können wir nicht weitermachen. Und es gibt eben die Möglichkeit, über die Medizin zum Beispiel gibt es eine Allianz Klimawandel und Gesundheit, wo klar wird, hier sind eigentlich alle Fächer dran beteiligt. Und wenn sich alle zusammentäten und die Politik auf die entsprechenden Ratschläge aus der Wissenschaft hören würden, dann wären wir in einem deutlich besseren Zustand.
Ja. Das glaube ich auch. Ja. In einem Gebiet müsste dieses Denken ganz schnell Einzug halten in der Architektur, denn es wird gebaut,
ja,
jeden Tag.
Ja.
Und die Frage ist, was machen wir mit dem Beton, mit der Zementherstellung?
Genau.
30-40% CO2 entstehen dabei. Mhm. Es gibt Verfahren, wie man das CO2 gleich einkassieren kann und verarbeiten kann.
Ja.
Es gibt nur 4.500 Zementwerke weltweit. Also man könnte das gut umsetzen.
Ja, ja.
Aber das müsste gemacht werden,
klar,
politisch.
Ja.
Weil wir brauchen ja Häuser. Die Adaption an die Klimaveränderungen, die muss ja passieren.
Ja.
Es gibt Gebiete, wo viele Menschen, Millionen Menschen wohnen, die überflutet sind.
Ja.
Also man muss ganz schnell etwas tun, um diesen Menschen eine lebensfähige Umwelt zu schaffen.
Ich glaube, allmählich wird es immer deutlicher, dass insbesondere eben neben dem reinen Klimaschutz auch die Anpassung immer wichtiger wird, weil wir kommen aus dem Schlamassel ja nicht mehr raus.
Ja.
Also wir haben jetzt eine Erhöhung der Temperatur im Vergleich zum vorindustriellen Bereich zwischen 1,3 und 1,6. In Deutschland insgesamt sogar 2,5. Deutschland erhitzt sich stärker als der Rest von Europa. Europa erhitzt sich stärker als der Rest der Welt. Und in Bayern gibt es Bereiche, die sich noch mal stärker erhitzen. Also die Alpen zum Beispiel haben eine sehr starke Erwärmung. Also wir haben natürlich einen enormen Bedarf, genau dieses Thema nicht aus den Augen zu verlieren, weil es auch nicht mehr verschwindet. Wir müssen, die Aufenthaltsdauer von CO2-Molekülen liegt zwischen 250 Jahren und 1000 Jahren. Und das bedeutet mit anderen Worten, man muss die Gesellschaft darauf vorbereiten, dass dieses Thema nie wieder verschwinden wird. Auch wenn wir gerne den Kopf in den nicht vorhandenen Sand stecken und sagen, nee, ich will nichts damit zu tun haben. Es wird automatisch an uns herankommen. Und dieser Dialog mit der Wirklichkeit, also dass Erfahrung ein Dialog mit der Wirklichkeit ist, den kann man gar nicht früh genug anfangen, denke ich. Und auch da kann man immer wieder nur sagen, dass man sich vor allen Dingen darauf vorbereiten muss, dann auch überrascht zu werden, positiv wie negativ überrascht zu werden, in der Zusammenarbeit der Menschen untereinander, ganz wichtiges Thema in der Ökologie, welche Akteure können wie eigentlich motiviert werden, um da ranzugehen. Da gibt es übrigens noch eine Philosophin, die vielleicht heute Abend hier gar nicht hingehört, aber die ich einfach immer wieder erwähnen muss, Hannah Arendt, wie stark sie diese Aktivitäten vor allen Dingen, das Handeln ins Offene, ins Unberechenbare als eine ganz wichtige Eigenschaft von uns Menschen ausmacht. Aber es muss eben gehandelt werden. Es darf nicht nur gedacht werden, es muss gehandelt werden. Papier ist geduldig. In den Handlungen tauchen nochmal ganz andere Widerstände auf. Und da kann man natürlich auch die Idealisten alle sehr stark kritisieren, dass sie von einer Welt geträumt haben, wie soll ich sagen, die nicht riecht, ne? So wie wir heute die virtuelle Welt haben als so eine Art von idealisierter Form von Welt, wo uns alles gelingt, haben die Idealisten, glaube ich, ein bisschen sehr stark idealistisch über die Welt nachgedacht, ohne festzustellen, es gibt eine widerspenstige Wirklichkeit. Und die kann ich eigentlich nur in der Kombination mit Erfahrungen und auch mit Erfahrungswissenschaften so verändern und auch so behandeln, dass ich sie sachgemäß und wirklichkeitsgemäß und ordentlich behandle.
Ja. Frau Schilling, ich glaube, wir könnten jetzt zum dritten Teil übergehen.
Ja, dann Ihnen beiden erstmal ganz herzlichen Dank. Sie sind natürlich jetzt herzlich eingeladen, an unsere Saalmikrofone zu gehen. Da gibt es auch schon eine Meldung.
Ja, vielen Dank beiden. Mein Name ist Michael Molz, ich bin Strahlenbiologe und klinischer Radioonkologe, um das kurz vorneweg gesagt zu haben. Willi, erst würde ich einen Kommentar machen, weil das war interessant. Also die Architektur müsste anders bauen. Und vor dem Hintergrund, dass ich über einige Jahre das Vergnügen, aber auch die Last hatte, für den Nobel, also Stichwort Nobel, Stockholm und so weiter, den Preis des Nobel Sustainability Trusts zu bestimmen, letztlich mitzubestimmen in einem internationalen Auswahlverfahren und so weiter. Der diesjährige Preisträger im Feld von Leadership Implementation ist Professor Kurbach von der Universität Dresden, der mit seinen Forschungen, aber auch mit seiner Umsetzung dann im Bauen dafür sorgt, dass der Beton mehr Carbon Fibers enthält, keine Metalle mehr, kein Stahl mehr, was dazu führt, dass man weniger Zement braucht und so weiter. Also global betrachtet eine ganz erhebliche Entlastung mit Blick eben auf CO2-Emissionen im Produktionsprozess und auch im Bauen.
Gut. Ja, das ist eine gute Nachricht. Ja.
Aber ich hatte eigentlich hatte ich eine Frage. Eigentlich war meine Frage in diesem Spannungsfeld oder in der Dialektik, Gedanke versus Reales. Wenn man das auf Artificial Intelligence projizieren würde, also eine Thematik, die eben auch ganz akut geworden ist in der jüngsten Vergangenheit. Also da würde ich Sie, Herr Lersch, gerne fragen wollen, ist dann, also beim Blick auf Artificial Intelligence, Big Data und robotisches Lernen, das würde ich als das Reale sehen, das Wichtigere, oder ist mit Zukunft von Artificial Intelligence der Gedanke, also die Imagination, das Wichtigere? Oder wie würden Sie gegebenenfalls das Wechselspiel sehen?
Also ich würde Ihnen zunächst mal antworten, dass das wirklich Reale daran der Energieverbrauch ist, den dieser Planet zur Verfügung stellen muss, um überhaupt die Maschinen zu betreiben, die darauf, auf denen diese Algorithmen laufen. Und wie real das ist, das sieht man in den USA, wo die ganzen KI-Firmen inzwischen anfangen, alte Kernkraftwerke zu reaktivieren, weil sie gar nicht mehr wissen, woher sie die Kilowattstunden herkriegen sollen. In der Tat ist natürlich die Frage, was ist denn das überhaupt? Und unter den, sagen wir mal, strengen Randbedingungen wissenschaftlicher Arbeit wird die KI ein ganz wichtiges Instrument werden, weil die Mustererkennung, die Datenanalyse wird eine ganz wichtige Sache werden. Und da ist es auch wiederum sehr real, weil sie im Allgemeinen da nicht irgendwelche virtuellen Welten beschreibt. Bei den Realwissenschaften ist die KI sozusagen ein Instrument, das real Wirkungen hat, weil eben real Mustererkennung eine ganz wichtige Sache ist. Gesellschaftspolitisch oder gesellschaftlich wird die KI uns alle überrollen, wenn es sich um etwas total Entreguliertes oder überhaupt nicht Reguliertes handelt, so wie das bei vielen dieser digitalen Instrumente inzwischen der Fall ist. Wenn wir bei der Einführung solcher Technologien ein ähnliches Ethos hätten wie bei der Einführung von pharmazeutischen Produkten, wo sehr genaue Tests gemacht werden müssen, bevor ein Medikament überhaupt auf den Markt kommt, wo also in allen möglichen Einzelheiten getestet werden muss, worum es da überhaupt geht, dann würde uns viel von dem erspart bleiben, So allerdings lassen wir uns auf das große Spiel ein, uns von der IT-Branche, den großen Tech-Giganten, ständig mit Algorithmen sozusagen bewerfen zu lassen, deren Hintergründe wir nicht kennen, deren Trainingsdaten wir nicht kennen. Wir haben also keine Ahnung, handelt es sich um einen Algorithmus, der mehr rechts in der politischen Landschaft steht oder links. Je nachdem werden Sie sozusagen ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Und vor allen Dingen, und das ist das Allerschlimmste, führt die übermäßige Verwendung von solchen Algorithmen sozusagen zur Selbstverzwergung des Gehirns. Man hat ja inzwischen deutliche Hinweise darauf, dass die Neuroplastizität deutlich zurückgeht, wenn pausenlos ChatGPT verwendet wird, sodass überhaupt keine Probleme mehr durch das Gehirn selbst gelöst werden. Dazu gibt es großartige Bilder vom MIT, wo man also MRTs hat von Leuten, die bei dem Schreiben eines Essays unentwegt ChatGPT befragen. Dann ist das Gehirn schrumpft auf die Aktivitätszone, auf die Größe einer Rosine zusammen. Und parallel dazu im gleichen Raum sitzend Leute, die eben Essays schreiben aus dem eigenen sozusagen aus dem eigenen Denken heraus, und da ist das Gehirn in großer Achtsamkeit und ist vollkommen aktiv. Ich sage meinen Studenten inzwischen immer, Denken ist wie Google, nur krasser. Ne? Und daran sieht man natürlich schon, dass der Weg zum Virtuellen ist auf jeden Fall ein ganz verführerischer Weg. Weil nämlich diese virtuellen Welten praktisch so widerstandslos zu sein scheinen, weil dort genau das passiert, was ich mir jetzt wünsche. Ich nutze dieses Instrument, damit ich genau die Antwort bekomme, die ich jetzt brauche. Ob das die richtige Antwort ist oder ob es nicht sogar eine halluzinierte ist, das steht noch gar nicht zur Debatte. Aber ich kriege sofort eine. Da gibt es diesen schönen Cartoon. Wie war das? Erstes Bild. Ist das ein giftiger Pilz? Nein. Zweites Bild, er liegt da und der KI sagt, oh, es war doch ein giftiger Pilz. Möchtest du mehr über giftige Pilze erfahren? Ja? Und das passiert uns ja andauernd. Und die Versprechen der großen IT-Unternehmen sind ja, dass diese Probleme verschwinden werden. In Wahrheit tun sie es nicht, sondern sie werden sogar immer rabiater. Und je mehr wir uns daran gewöhnen, diese Algorithmen zur Urteilsfindung zu verwenden, umso schlimmer und schwieriger wird es werden. Dann lassen wir den Planeten Internet mit all seinen Daten, an denen diese Algorithmen ja getestet worden sind, praktisch vollständig in unseren Alltag rein. Und dann haben wir eine Vermischung, die wir gar nicht mehr auflösen können.
Ich würde mal eine Frage aus Frag jetzt einspielen. Was müssten wir verlernen, um Schellingscher zu denken?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir sollten nicht auf einen materialistischen Empirismus reinfallen, sondern denken. Denn ich meine, ohne Denken kann man ja auch nicht einmal Physik treiben. Bei der Mathematik ist es klar, bei der Physik sollte es eigentlich auch klar sein. Aber wir haben eigentlich eine Haltung, das ist ähnlich wie bei KI, wo wir gerne die Verantwortung abgeben und so tun, als wären die Probleme eigentlich empirisch lösbar. Mhm. Sind sie aber nicht. Mhm. Erst kommt das Denken, dann kommt die Konstruktion. Also deswegen sind, glaube ich, auf der falschen Spur im Moment. Ja. Und das schon seit längerem. Also die reduktionistische, um es mal technisch zu sagen, die reduktionistische Vorstellung der Natur und der Probleme ist von vornherein falsch. Wir können nicht durch Reduktion von diesen unübersichtlichen Zusammenhängen auf die einfachen kommen, die alles erklären. Das Denken soll einfach werden und dann verstehen wir auch die Komplexität besser.
Also in einem konkreten Sinne würde ich sagen, Seite 10 und 11 der Einleitung zu Vita Activa von Hannah Arendt, da steht es ausdrücklich drin, wenn wir die Dinge, die wir machen und die wir alle konstruieren können, nicht denkend durchdringen, dann werden wir jede Maschine bauen, die wir bauen können. Alles, ganz egal, ob sie uns umbringt oder nicht. Das heißt, das Denken ist die Voraussetzung dafür, dass wir tatsächlich hinter diese Dinge dringen können und dann vielleicht sogar auch sagen können, das wollen wir nicht. Momentan ist es ja eher so, ja, das passiert ja die ganze Zeit so, als wenn KI ein Naturgesetz wäre oder Naturgewalt, was es natürlich nicht ist, sondern es ist eines von uns gemacht, eine Technologie, die wir natürlich einschränken können, wenn wir es denn wollten. Aber stattdessen höre ich immer wieder nur, ja, kannst du nicht mehr zurückdrehen, das kannst du nicht mehr zurückdrehen, kannst du nicht mehr zurückdrehen. Also schon irre.
Ja. Ja. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat Schelling ja auch geschrieben, die Natur ist ihr eigener Gesetzgeber. Ja. Wenn ich jetzt trachte, dass die Natur sich ihre eigenen Gesetze gibt, aber wir uns nicht dran halten, unsere eigenen Gesetze schreiben, aber die Natur darin nicht vorkommt, dann ist da eine ziemliche Diskrepanz. Wie stehen Sie dazu, die Gesetze der Natur beziehungsweise unsere Gesetze der Natur anzupassen und die Natur in unser System der Gesetzgebung aufzunehmen?
Ja, da haben Sie einen guten Punkt angesprochen. Schelling sprach ja auch von der Natur als Subjekt. Ja, also ein Subjekt, das zu uns spricht. Aber wir müssen erstmal die Sprache verstehen. Und die Sprache ist natürlich auch zum Beispiel eine physikalische oder eine chemische Sprache. Aber wir müssen die Sprache verstehen. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir die Sprache machen. Also insofern war Schelling wirklich ein unglaublich revolutionärer Kopf, weil er schon lange, bevor es die Anthropozentrik gab, der Meinung war, dass wir auf keinen Fall die Natur kolonisieren sollten mit unserem Denken. Und ich denke, dass du das auch ganz gut herausgestellt hast.
Also man muss aufpassen bei dem Begriff der Naturgesetze. Das, was die Naturwissenschaften erforschen, sind Erscheinungen, Phänomene, die sich so verhalten, als gäbe es diese Gesetzmäßigkeit. Ob diese Naturgesetze tatsächlich existieren, wissen wir gar nicht. Nur wir können sie inzwischen so genau verfolgen, dieses Scheinbare können wir so genau verfolgen, dass es also schon verdammt gut falsch wäre, wenn es die nicht gäbe, sozusagen. Also das bedeutet, wir müssen tatsächlich über Naturgesetze reden als etwas, was unbedingt notwendig ist. Und ich habe gerade ein Buch fertig geschrieben, das heißt, die Natur ist kein Parteimitglied. Weil nämlich genau das völlig unterschätzt wird, dass die Natur natürlich völlig unabhängig von uns ist und in keiner Weise unseren Hoffnungen, Visionen, Träumen oder sonst irgendwas entspricht. Wir sind eine Erscheinung innerhalb der Natur, die noch relativ jung ist, während die Natur unseres Planeten über viele Milliarden Jahre sich vollzogen hat. Und selbst unsere Erscheinung hier als Zoon Politikon, als soziales Wesen, ist noch gar nicht so alt. Also wir sind viel, viel länger Jäger und Sammler gewesen, als wir Landwirte oder gar in größeren Gruppen zusammengelebt haben. Das heißt, wir haben eine ganze Menge von Natur in uns drin, wo wir eben schauen müssen, wie wir damit umgehen. Und die Frage, wieso in unseren politischen Gesetzen die Natur nicht vorkommt, hat offenbar was damit zu tun, dass wir noch nicht so richtig verstanden haben, wie stark eigentlich unsere Abhängigkeit von der Natur als die Bedingung der Möglichkeit ist, überhaupt auf diesem Planeten zu sein. Das ist etwas, das wir, glaube ich, vom Kindergarten an überhaupt erstmal in unsere Köpfe alle hineinbringen müssen. Denn ganz ehrlich gesagt, die Generation, die hier sitzen, hier überall, wir sind diejenigen, die die Erde in diesen Zustand gebracht haben. Wir sind es. Es sind nicht vor 250 Jahren, da waren wir noch viel zu wenige, auch in Europa. Da gab es zwar Umweltschäden, aber die waren noch moderat. Aber wir haben in den letzten 65 Jahren diesen Planeten in einen Zustand gebracht, der einigermaßen katastrophal ist. Als ich auf die Welt kam 1960, hatten wir 10% über dem vorindustriellen Niveau an CO2-Emissionen. Jetzt haben wir über 50% über dem vorindustriellen Niveau. In 65 Jahren haben wir so viel Abfall in die Atmosphäre geblasen, wie es nur irgendwie geht, und zwar in allen Skalen. Wir sind diejenigen, die diesen Planeten dahin gebracht haben. Ob wir wollen oder nicht, wir waren alle daran beteiligt, mit Autos, Flugzeugen, Schifffahrt, mit all unserer Art und Weise, wie wir leben, sind es 10 Nationen auf diesem Planeten, die in den letzten 200 Jahren für die CO2-Emissionen zuständig sind. Und sonst niemand, alle anderen nicht. Die kann man alle vergessen. Und wenn der Hinweis kommt über die Zementindustrie, dann wissen Sie ganz genau, dass es genau diese Form der Siedlung ist, die großen Städte, die eine Technosphäre auf diesem Planeten geschaffen haben, die schwerer ist als die gesamte Biosphäre. Ja, also das heißt, wir müssen da genau das tun, nämlich tatsächlich die Natur in einem viel deutlicheren Maße in unsere Handlungen mit hineinbedenken, als wir das momentan machen. Ist die Frage, ob das aktuell geschieht oder ob die Welt vielleicht noch in viel größere Katastrophen hineinlaufen muss, bevor wir das wirklich verstanden haben. Ne?
Mein Name ist Alexander Bethmann aus München. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage geht an den Philosophen Willi Vossenkohl und die zweite an den Physiker und Naturphilosophen Harry Lesch. Die erste Frage betrifft Schelling. Professor Vossenkuhl und ich, wir kennen uns über 30 Jahre. Wir haben viel über Philosophen gesprochen. Aber ich hatte den Eindruck, dass Schelling nicht zu unserem philosophischen Bildungskanon gehört. Erleben wir derzeit eine Art Renaissance von Schelling oder hat es nur mit seinem Geburtstag zu tun, dass wir uns damit über mit ihm auseinandersetzen? Eine andere Frage betrifft das CO2-Problem. Der Mensch ist doch sehr erfinderisch und hat auch sehr viele Möglichkeiten. Könnte man nicht das CO2 durch Maschinen aus der Atmosphäre entfernen, beziehungsweise alle Möglichkeiten, wo CO2 produziert wird, so früh wie möglich schon binden? Das wird ja auch gemacht in der Zementindustrie. Die Frage ist natürlich, damit zusammenhängt, die Bindung von CO2 aus der Atmosphäre benötigt chemische Substanzen, die Energie kosten, und die Windmühlen, die betrieben werden müssen, ebenfalls. Würde diese Energierechnung aufgehen oder ist es ein unlösbares Problem?
Fang du an. Ja. Ich habe es leichter.
Kannst du noch ein bisschen nachdenken. Du hast völlig recht, die Beschäftigung mit Schelling gehört nicht zu meinen zentralen Tätigkeitsbereichen. Ich habe zwar mal einen Text geschrieben über seine Freiheitsschrift, und zwar eines der brenzligsten Themen, die darin verhandelt werden, was Gott mit dem Bösen zu tun hat. Das ist eine hochspannende theologisch-philosophische Frage. Ansonsten habe ich mich mit Schelling deswegen beschäftigt, weil ich Assistent von Hermann Krings war, unser gemeinsamer Lehrer, der Vorsitzender der Schelling-Kommission war und der eigentlich alle Oberseminare über Schelling gebracht hat, sodass ich eigentlich gezwungenermaßen ein Schelling-Leser war. Aber ich wollte eigentlich in unserem medizinisch-philosophischen Kreis nicht erschrecken mit der Philosophie der Offenbarung. Die hättet ihr mir wahrscheinlich um die Ohren gehauen. Also es ist schon ein Interesse da gewesen, aber ich bin ja primär kein Historiker der Philosophie, sondern versuche halt mit den Gaben, die die Philosophie bietet, selber etwas zu machen. Aber du hast schon recht, der Anlass war dieses Geburtstagssymposium.
Ja, Axel, ich habe es natürlich leicht. Ich kann einfach sagen, nein, funktioniert nicht. Das wäre die Antwort. Die Begründung dafür ist, dass tatsächlich der Energieaufwand, um CO2 aus der Luft zu holen, den kennt man natürlich, wie viele Kilojoule pro Mol CO2 man braucht, um das da rauszuholen. Der ist ungeheuerlich groß und steht in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, den wir betreiben, um zum Beispiel Photovoltaik oder Windräder zu bauen. Deswegen ist man immer auf der Suche nach möglichst schnellen Lösungen im Sinne von Nature-Based Solutions. Also naturbasierte Lösungen sind die einzige Form, die wirklich auf, weil wir ja ohnehin es mit etwas zu tun haben, was uns über mehrere Jahrhunderte begleiten wird, sind es die Mangroven, Seegras, aufforsten, wo immer wir können, also so viel wie möglich CO2 aus der Luft zu holen, in diesem Rhythmus, den wir ja Jahr für Jahr haben, aber dabei immer mehr und mehr Kohlenstoff zu speichern. Es wird kaum gelingen, das in größerem Ausmaße zu tun in den nächsten 20 Jahren. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, unseren Kindern, unseren Enkelkindern die Möglichkeit zu geben, dass sie immer weitermachen. Wir müssen praktisch den Stab übergeben an diejenigen, die demnächst für die Entscheidungen dafür zuständig sind, damit sie in eine Welt hineinkommen, in der es sozusagen schon vorbereitet ist. Wir müssen große Aufforstungen haben und wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir Wasserrückhaltemaßnahmen haben, denn häufig bei den Starkregenereignissen verschwindet das Wasser viel zu schnell wieder von der Oberfläche und irgendwann, wenn wir monatelange Dürren haben, dann ist es nicht da. Einfach um die CO2-Maßnahmen, die naturbelassen sind, auch Wiedervernässung von Mooren oder Auenlandschaften, die unglaubliche Mengen an Kohlenstoff speichern können, dass wir die ganze Zeit aktiv halten. Wenn wir das nicht schaffen, wenn wir unser Wassermanagement nicht schaffen, dann können wir diese ganzen naturbasierten Lösungen für Kohlenstoffspeicherung vergessen. Das ist zunächst einmal die Voraussetzung dafür. Und das andere ist, Ausbauen von erneuerbaren Energien. Ich möchte nur an die Schlagzeile der letzten Tage erinnern. China hat in 6 Monaten so viel Photovoltaik ausgebaut wie Deutschland in 25 Jahren. Ja, also wir können da schon sozusagen nochmal nachjustieren in dem, was wir hier tun. Und bitteschön keine keine Diskussion darüber führen, wieso Alttechnologien, die pausenlos CO2 freisetzen, immer und wieder aufs Neue aktiviert werden. Aktuell haben wir eine Wirtschaftsministerin, die gerne Gaskraftwerke bauen würde, was völliger Blödsinn ist. Sie soll Batterien bauen, das ist viel wichtiger, weil die Energie von der Sonne kommt ohnehin zu uns. Warum sollen wir andere Energiequellen, die auch noch zudem CO2 emittieren, auch noch verwenden, anstatt dass wir die Energie nehmen, die sowieso hier ankommt, die wir noch nicht verbraucht haben. Also alles in die Batterien rein, die Preise stürzen ab. Also insofern wird auch diese Maßnahme, wenn wir es schaffen könnten, hier skalierbare Lösungen zu finden für Kohlenstoffspeicherung, dann müssen wir uns keine Gedanken machen. Ich kann nur sagen, die politische Berichterstattung oder die politische Darstellung von dem, was tatsächlich klimapraktisch passiert, ist viel schlechter als das, was tatsächlich passiert. Wenn die Energiewende so schlecht wäre, wie manche unserer Politikerinnen und Politiker sie machen, dann hätten wir nicht 63% erneuerbaren Strom im Netz. Ja? Ja? Die haben uns schon immer erzählt, das Netz hält höchstens 10% aus. Ich erwarte, dass von diesen politischen Entscheiderinnen und Entscheidern spätestens dann, wenn sie nicht mehr aktiv in irgendeiner Position sind, dass sie den Mut, die Courage und die Ehrlichkeit besitzen, sich vor die Kameras dieser Welt zu stellen, davon gibt's genug, und zu sagen, ich habe mich geirrt. Denn das Internet vergisst nichts. Die schlechten Nachrichten nicht und die guten aber auch nicht. Also seht zu, dass ihr eure Fehler zugebt. Die alten Römer haben es ja schon gesagt, errare humanum est. Ich möchte nicht von Außerirdischen regiert werden, sondern von Irdischen. Also nicht von denjenigen, die keine Fehler machen. Ja? Aber das gehört dahin, genau da, dass man das einfach probieren muss. Immer wieder aufs Neue und den Fehler auch die Chance zu geben, begangen zu werden. Ja?
Also ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich bin Psychoanalytikerin und Urenkelin von Schelling und habe mich leider nicht so viel mit Schelling beschäftigt, aber sehr viel mit Freud natürlich und sehr viel mit dem Unbewussten. Und habe auch entdeckt, dass das Unbewusste sehr viel bei Schelling vorkommt, dass Freud sich darauf beruft auch. Und weil sie sagten, Schelling ist nicht mehr so zeitgemäß, das ist leider der Fall. Also an der Uni wird zum Beispiel Psychoanalyse so gut wie nicht mehr gelehrt, weil das Unbewusste nicht evidenzbasiert ist. Also auch Psychotherapie, Psychologie ist heutzutage sehr evidenzbasiert und der Weltseele, wie Schelling sie nannte, also die Verbindung von Vernunft und Seele, wie man es vielleicht zum Teil in der Psychosomatik kennt, ist nicht mehr so vorhanden. Und das letzte Mal war ich hier in einer psychoanalytischen Tagung vor einem halben Jahr.
Ja, vielen Dank. Das ist eher ein Kommentar gewesen als eine Frage. Ja. Aber Sie haben recht, natürlich ist Schelling nicht mehr im Brennpunkt der Aufmerksamkeit in der Philosophie oder auch in der Psychologie. Aber es ist halt auch ein Grund dafür ist auch, dass er übersetzt werden muss in unsere Zeit. Ja, Harald Lesch hat das gemacht. Viele machen das nicht, weil es zu viel Mühe macht. Man muss erst mal diese Texte lesen. Und dann hat Schelling eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Von der Naturphilosophie, über die wir gesprochen haben, dann die negative Philosophie, die Philosophie der Mythologie und die rein rationale Philosophie, die ihn immer weiter in eine philosophische Theologie geführt hat. Also die Frage, das Ens Necessarium, also Gott, wie können wir Gott denken? Was ist der Gottesgedanke? Und das ist etwas, was sehr schwer in unsere Zeit übersetzt werden kann. Und das ist wahrscheinlich ein Grund dafür, dass so wenige sich mit ihm beschäftigen, also relativ wenige. In Amerika gibt es eine Gesellschaft, eine Schelling-Gesellschaft, bei uns natürlich auch. Bei uns gibt es die Akademie der Wissenschaften, die sich beschäftigt mit einem ganzen Stab von Mitarbeitern, aber das sind eben immer nur ein paar, leider.
Alfred Röck, ich habe lange in der Technik unterrichtet. Ich möchte kurz ergänzen mit dem CO2, das wärmedämmend ist, dass wir einen großen Schritt gegangen sind in Deutschland mit der Abschaffung der Atomkraftwerke, weil sie 70% unnutzbare Wärme die ganze Zeit erzeugt haben und nur 30% zu Strom geworden ist. Die Windkraftanlagen erzeugen praktisch gar keinen vor dem Synchrongenerator. Aber jetzt eine Frage, Herr Lesch. Sie haben ja von Genauigkeit geredet. Ja, im Messinstrumentarium sind wir sehr exakt geworden, nur KI überhaupt nicht. Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Warum haben Sie da nicht kritisch hinterfragt oder das in den berühmten Raum gestellt? Nämlich, das kann ja jeder die Erfahrung machen, seit bei Google klein darunter steht KI, ist es noch grottenschlechter geworden, zumindest da, wo ich mich auskenne, in technischen Sektoren. Begriffe sind falsch. Auf 10., 12., 13. Klasse Ebene falsch. Und auch an Sie, Herr Vossenkuhl, semantisch auch. Das heißt, nehmen wir mal einen Juristen oder auch Theologen, können gut lesen mit Begriffen. Da sprechen sich Begriffe, widersprechen sich, wo sie gar nichts von Technik verstehen müssen. Und das Dritte wäre noch, wenn Sie scharfsinnig das, meine Behauptung auch wieder hinterfragen wollen, die Diktion, die Sprachdiktion ist auch so schlecht. Wir in der Technik und Sie ebenso in der Naturwissenschaft schreiben und sprechen kurz. Und KI braucht viele Sätze. Und manchmal sage ich zynisch an einem Stammtisch, 8 € Oberschüler pro Stunde haben irgendein Zeug da, liest man schreiben und KI greift auf diesen Pool dann zu. Vielen Dank.
Ja, aber wir sind ja keine KI-Produzenten. Wir sind, ich fühle mich da gar nicht angesprochen, ehrlich gesagt. Ja, den haben wir ja alle produziert, indem wir unsere Daten im Netz hinterlassen. Und die IT-Branche nutzt diese Daten und hat irgendwelche Leute, die dann nicht nur Bilder auslesen, sondern auch Texte natürlich. Also die Qualität von dem, was da im Netz ist, das sind wir ja alle als User Tag für Tag mit Smartphones, mit iPads oder was weiß ich für Dinge ja auch ständig dran. Also wenn man sich das überlegt, was wir da in den letzten 25, 30 Jahren so da veranstaltet haben, wir haben uns alle davon verführen lassen, weil alles umsonst war. Ja, also nicht, also wir mussten nichts bezahlen. Wir haben uns alle angefixt, die ganzen IT-Branche, und jetzt hängen wir an der Nadel und wundern uns, dass sie praktisch in dem nächsten Stadium, können wir uns noch alle dazu entscheiden, gerade wenn wir Suchmaschinen benutzen, dass auch da Suchergebnisse dabei sind, die nicht KI generiert sind. Aber ganz ehrlich gesagt, wieso haben wir in Europa denn keine Suchmaschine? Keine europäische? Fragt man sich. Und zwar eine richtig gute. Eine, die auch konkurrieren kann mit Google? Haben wir nicht. In Wirklichkeit ist es doch so, dass diese Art und Weise, wie wir uns an die diversen Instrumente der IT-Branche gewöhnt haben, da haben wir alle unseren Anteil daran und entsprechend. Aber Europa muss sich, und ich glaube, das ist ein Fazit auch in diesem Jahr, wenn schon 250 Jahre nach Schelling, als die Philosophie so stark europäisch war, sollten wir vielleicht in Europa mal wieder anfangen, uns zu überlegen, was wir machen können. Denn dieses Jahr ist das Jahr, wo wir unseren politischen Bündnispartner verloren haben, wo wir vielleicht viele alte, seit Jahrzehnten ziemlich gut gemeinte Ziele und Werte verloren haben. Vielleicht muss Europa mal anfangen aufzuhören, sich selbst zu verzwergen, sondern mal wieder aufzustehen und tatsächlich mal wieder in diesem Sinne auch kulturgeschichtlich mal wieder wirksam zu werden und sich nicht alles von irgendwelchen Leuten aufoktroyieren zu lassen, sondern zu sagen, wir machen unser eigenes Ding. Und das wäre ja mal grandios. Also eine europäische Suchmaschine wäre ein echter Erfolg, wenn wir das hinkriegen würden. Mazel tov, ja.
Das war doch ein wunderbarer Schluss. Werden wir kulturgeschichtlich wirksam? In diesem Sinne ganz herzlichen Dank an unsere beiden Referenten, Professor Vossenkuhl, Professor Lesch. Ganz herzlichen Dank für den Abend.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.